was uns Menschen gemeinsam ist. Wir sind in den Kosmos eingebunden. Der Mitmensch allein reicht noch nicht zum Leben. Wir sind, Gott sei Dank, wieder sensibler geworden für die Natur, in der wir leben und von der wir leben. Die Ethik macht den Menschen darauf aufmerksam, dass er zum Netzwerk der Natur gehört. Er ist darin eingewoben. Als Einziger jedoch weiß er davon. Ihn zeichnet Bewusstsein aus. Er ist mehr als der Ablauf von Reiz und Reaktion. Er ist frei, sich dazu zu verhalten. Er kann sowohl sich beherrschen, als auch die Kräfte der Natur erkunden und sie beherrschen. Das alles natürlich in Grenzen, und doch findet sich der Mensch als derjenige vor, der sie überschreiten kann. Juden wie Christen sprechen deshalb nicht einfach von der Natur, aus der wir Menschen, wie auch immer, hervorgegangen sind. Sie reden von der Schöpfung, in die der Mensch hineingestellt ist und in der er einen Auftrag hat. Ihnen ist es fremd, von Schicksalsmächten zu sprechen, denen der Einzelne ausgeliefert sei, oder von Sternen als willenlose Lenker des eigenen Lebens. Sie sehen in den Gewalten der Natur kein Instrument, mit dem der Mensch gestraft wird. Weder die Natur selbst noch ihre Kräfte sind mit einem Willen ausgestattet. Die ersten Kapitel der Bibel, das Buch Genesis, versteht sich als Proklamation der Freiheit des Menschen in der Natur. Nicht die Sonne zum Beispiel ist Gott, sondern Gott schuf die Sonne. Für Juden wie Christen gehört die Aussage Gott schuf und die ihr folgende Gott segnete zusammen. Wissend um Gottes Segen kann der Mensch seinen Weg gehen, ohne dass ihm dabei im Grundgefühl nur Angst und Bange ist angesichts der Größe der Natur. Die gesegnete Schöpfung soll sich der Mensch vielmehr untertan machen, wie es in Genesis Kapitel 1 heißt, allerdings im Auftrag Gottes und wie er segnend, nicht ausbeutend. Es geht um die Freiheit, die Schöpfung schöpferisch zu nutzen. Sich am Geschaffenen freuen und es zur Freude der Mitmenschen einsetzen, sei es durch das Experiment im Labor oder die Sandburg am Strand. Die Natur ist nicht Ort böser Mächte. Wer an den einen Gott glaubt, sieht in ihr nicht den Sitz vieler Götter, vor denen man sich hüten müsste. Die ganze Schöpfung ist ein Segen, der zum Segen der Schöpfung genutzt werden kann und soll. Das allein ist mit der vielfach missverstandenen Rede vom Untertanmachen gemeint. Das ist eine ethische Verpflichtung. Wenn die Schöpfung aus dem Segen Gottes kommt, müssen wir sie zum Segen Gottes gebrauchen. Was wir auch gestalten, untersuchen, erfinden oder nutzen, es muss sich einreihen in die Freude Gottes an seiner Schöpfung. Wenn unser Tun mit der Freude Gottes geht, werden wir zum Segen des segnenden Gottes. Wir geben ihm die Ehre, weil wir ganz aus seinem Segen leben, ihn aufgreifen und durch respektvolles Handeln Gott zurückgeben. Verweigern wir uns dieser Verpflichtung, kommt es zum Missverstehen des Untertanmachens der Schöpfung mit Ergebnissen, die uns täglich furchterregend vor Augen stehen. Um der Natur ethisch zu begegnen, können wir auf ihre Stimme hören. Durch die Religionen zieht sich der Gedanke, dass alles, was uns umgibt, eine Botschaft hat, die wir entschlüsseln müssen. In der jüdisch-christlichen Tradition heißt das, wie Gott seine Schöpfung segnend bejaht, will diese ihren Schöpfer singend bejahen. Und ihre vornehmste Stimme ist der Mensch. Durch unseren Mund rühmen dich alle Geschöpfe, heißt es in einem Gebet der Christen. Franziskus von Assisi gilt als der Heilige, der sensibel das Lied vernimmt, das in allen Dingen wohnt. Wie kein anderer hat er das Lob empfunden, das die geschaffene Welt ihrem Meister singt, einschließlich Bruder Krankheitsleid und Schwester Tod geweiht. Sei gepriesen, sei gesegnet durch Bruder Sonne, Schwester Mond und so weiter, heißt es in seinem berühmten Sonnengesang. Wer auf diese Weise die Geschöpfe und ihre Botschaft hört, kommt unwillkürlich zu der Frage, wie die Gestaltungsmöglichkeiten des Menschen der Natur gerecht werden. Er wird ethisch in seinem Denken und Handeln. Was uns Menschen herausfordert. 9 Monate braucht der Mensch, um von der Zeugung zu einem geburtsreifen Wesen heranzuwachsen. Diese Geburt, die für Mutter und Kind schmerzvoll ist, wie wenig sonst im Leben, führt durch einen engen Geburtskanal ans Licht der Welt. Zeit seines Lebens wird das Menschenkind von dem Zusammenhang von Schmerz und Licht begleitet. Enge und Leben gehören zusammen. Nie kann der Mensch zum Beispiel den Horizont ganz erfassen, in den er hineingestellt ist. Selbst jene, die umfassend gebildet und weit herumgekommen sind, müssen angesichts des Wissens, das sie haben, bekennen: Ich weiß, wie begrenzt ich bin. Oder, so der griechische Philosoph Sokrates, ich weiß, dass ich nicht weiß. Natürlich weiß er etwas. Der Philosoph hält vielmehr fest, es gibt immer neue Möglichkeiten der Erkenntnis. Auch das Wissen über das Nichtwissen selbst kann man nicht sicher wissen. Damit sind wir Menschen in einer Situation, die uns grundsätzlich rätselhaft ist. Wir werden nicht fertig mit den Fragen des Lebens. Obwohl wir im Licht der Welt leben, quält uns das Dunkle der vielen Fragen, die uns das Leben schwer machen. Wie eng wir sind, obwohl wir so oft von Weite träumen, bringen uns Live-Übertragungen im Fernsehen, Livestreams im Internet und superaktuelle Twitter-Nachrichten nahe. Sie erwecken den Eindruck, wir könnten überall dabei sein. Die Suchmaschinen im Internet gaukeln uns vor, wir könnten alles wissen und auf alles zugreifen. Spätestens jedoch, wenn wir vom Netz abgehängt sind oder den Ausknopf betätigt haben, wird uns bewusst, wir sind allein. Niemand kann immer überall dabei sein. Keiner kann alles wissen. Uns gehen Nachrichten verloren. Dann werden wir auch einen Moment wach und erkennen, dass niemand zum Beispiel 530 Friends oder das Gezwitscher von 431 Twitterern wirklich verkraften kann. Je mehr wir über uns hinausgehen wollen, umso einsamer werden wir. Die grenzenlose Jagd nach grenzenlosem Vergnügen endet im Katzenjammer. Unlimited? Keine Erfahrung, die wir machen, macht aus uns einen anderen Menschen. Ob All-Inclusive-Urlaube an ausgefallenen Badestränden oder monatelange Pilgerwege mit größten Entbehrungen, jeder muss sich immer selbst mit auf die Reise nehmen. Die erhofften Glückserfahrungen stellen sich nicht auf Knopfdruck ein. Sie brauchen Zeit. Sie brauchen Mitmenschen. Sie müssen sich entfalten können. Die größte Herausforderung ist wohl die, dass wir der Zeit Zeit lassen. Alles braucht genau diese, von der wir immer weniger zu haben scheinen. Ethik sieht den Menschen in einem Raum-Zeit-Kontinuum. Wir sind die Zeit, die wir haben und in der wir leben. Keine Minute davon können wir auslöschen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mehr hat der Mensch nicht. Aber genau dieses hat er auch. Ähnlich ist es mit dem Raum. Sein Körper an diesem Flecken Erde bestimmt ihn. Wie er leidet oder sich wohlfühlt, was er aufnimmt aus der Umgebung und ausscheidet, wie er einatmet und ausatmet, mehr hat der Mensch nicht. Wer ethisch leben will, muss bejahen, dass er begrenzt ist. In der Sprache der Bibel bejahen, dass er nicht Gott ist. Bejahen, dass er Mitmensch ist. Bejahen, dass er dieses kleine Leben lebt, in all seinen Grenzen, aber auch in all seinen Möglichkeiten.